Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Matthäus als lernende Gemeinde. Und was das bedeutet, in der Vergangenheit bedeutet hat und für heute und für morgen bedeutet, darüber wollen wir nachdenken. Aber zunächst einmal zwei Zeitzeugen der Matthäusgeschichte, die davon berichten, wie es war. Lothar Bublitz und Johannes Müller.
Matthäus war immer eine lernende Gemeinde. Wir haben einen viel zu kleinen Horizont, um all das zu begreifen, was an großen Möglichkeiten für den Gemeindebau da ist. Und wir waren ständig angewiesen auf Impulse und Hilfen von außen. Und ein Schlüssel für die Anfangszeit war die Bibelschule Brake. In Brake haben wir erst das gelernt, was Gemeinde wirklich ausmacht und baut. Durch die Bibelschullehrer, die hierher kamen zu Seminaren, durch Bibelschüler, die hier Einsätze machten, durch tolle Mitarbeiter wie ein Johannes Müller und andere, die in der Bibelschule Brake ausgebildet wurden. Wir haben profitiert und profitiert. Und das ist ein Schlüssel überhaupt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Matthäusgemeinde, dass wir von außen Impulse bekamen und dass wir lernen wollten. Und dann gibt es manchmal auch Zeiten, wo die Gemeinde vielleicht so ein bisschen in ihrer Entwicklung ins Stocken gekommen ist. Und das war so eine Zeit 1995 oder 90er Jahre, sagen wir mal. Die Entwicklung der Gottesdienste kam nicht mehr weiter. Und dann hörte Johannes von einem Gemeindekongress in Hamburg und sagte, da müssen wir hin. Ich war da gar nicht so scharf drauf. Aber wenn Johannes einen fragt, wer kann da Nein sagen? Keiner. Und so sind wir da beide hin. Und dort hatte die Willow Creek-Gemeinde aus Chicago zum ersten Mal in Deutschland einen solchen Kongress durchgeführt, um deutschen Gemeinden die Möglichkeit zu geben, von diesen Erfahrungen, die sie bei der Entwicklung von Gottesdiensten und beim Gemeindebau als große Hilfe erfahren haben, uns profitieren zu lassen. Und als wir dann da saßen, merkten wir, das ist es. Wir saugten das auf, wir begriffen, hier ist etwas, was uns weiterhilft. Hier werden zeitgemäße Gottesdienste uns nahegebracht und trotzdem stehen wir auf einem biblisch guten, festen, klaren Fundament. Und daraus entwuchs ein persönlicher Kontakt, der dazu führte, dass wir später bei Lou Hünig in Amerika auf der Terrasse saßen und grillten. Und in Amerika die Willow Creek-Gemeinde besuchen durften. Nicht nur wir, sondern viele andere aus der Gemeinde besuchten dort sogar in Amerika Kongresse und natürlich hier in Deutschland. Wir haben profitiert und profitiert. Und wenn es heute so ist, dass hier in der Gemeinde sogar Übertragungen der Willow Creek-Gemeindekongresse stattfinden, dann ist das aus diesem kleinen Teil erwachsen. Wir wollten einfach lernen. Ein anderer Schlüssel war dann, als wir überlegten 2003 im Herbst, wie könnte die Predigtreihe aussehen, die wir als nächstes angehen wollten. Und ich weiß nicht wie, mein Englisch ist wirklich nicht sehr berühmt. Irgendwie stieß ich auf die Aktion der Saddleback Church bei Los Angeles. Und die deutsche Übersetzung der Aktion war dann Leben mit Vision. Und dann kriegten wir die Genehmigung vom deutschen Verlag Gerd Medien, sogar von den Amerikanern auch, und das wird alles was heißen, das Buch in einem Vorabdruck für die Gemeinde zu nutzen. Was für ein Geschenk. Die Hauskreise haben in diesen Aktionen profitiert, einen Schub gekriegt wie kaum zuvor. Sie haben sich fast verdoppelt auf über 60 Hauskreise zu dieser Zeit. Warum? Weil wir lernen wollten. Weil wir einfach Jesus hinterherlaufen wollten, hinterher stolpern wollten. Und er hat uns übrigens auch bewahrt. Denn nicht alles, was neu oder anders ist oder innovativ oder visionär sich gibt, ist wirklich gut. Das Besondere war, dass wir in Brake, in Willow, in Saddleback auf Gemeinden stießen, die zwar am Puls der Zeit waren, aber trotzdem auf dem Wort Gottes, auf der Bibel standen. Und das war unser Fundament. Und da merkten wir, das ist unsere Blutgruppe. Da gehören wir zusammen, da können wir profitieren.
Also das Lernen ist etwas, was, ich glaube, einmal vom Lebensanfang beginnt, aber auch im Leben als Christ. Die Bibel spricht immer wieder von Wachstum. Und das Schöne ist, dass die Bibel uns hilft und sagt, schaut auf Vorbilder. Und so ist es einfach wichtig, dass in der Gemeinde es Menschen gibt, denen wir sozusagen nacheifern können. Dass es Menschen gibt, von denen wir hören, denen wir erzählen, wo wir sehen, hier funktioniert Christsein. Schon Paulus sagte seinen lieben Nachfolgern, folgt mir nach, eifert meinem Vorbild nach. Und Jesus sagt es. Und wir sehen im Alten Testament manche Story, die nicht gut ausgeht, aber von der wir auch lernen können. Und somit, glaube ich, sind Vorbilder ein ganz wichtiges Element auch für junge Generation. Und wir als Familienkirche, wir schauen natürlich, die Jungen schauen auf die Älteren und es ist ein Miteinander und ein sich orientieren mit dem Zentrum, denke ich, und das ist immer wichtig, dass wir das gut formulieren, auch woran sollen wir uns orientieren. Und da hat uns eben, wie Lothar schon erzählt hat, Saddleback schon geholfen, unser Mission Statement nochmal deutlich zu formulieren. Und was die jungen Menschen natürlich angehen, es gibt dieses wunderbare Wort in 2. Timotheus 2, Vers 2, was du gehört hast, befiehl treuen Menschen an, die wiederum andere. Und das ist das, was wir im Jutreff versucht haben. Und ich freue mich einfach, dass jetzt viele Jutreff-ehemalige Leiter auch im Gemeindevorstand unterwegs sind und in der Gemeindevertretung unterwegs sind. Und das ist einfach ein Segen zu sehen, wie dann selbstständiges Glaubensleben dann auch Früchte trägt und voranbringt. Und das ist Ihre Aufgabe jetzt auch, in Familie, in Ihrer Umgebung und in der Gemeinde dieses Lernprinzip immer wieder weiterzugeben. Und somit bleiben wir Lernende bis zum Schluss. Und das ist auch eine Challenge, sozusagen auch demütig zu bleiben und nicht zu meinen, man hat es jetzt alles und jetzt wissen wir, jetzt kommen wir, sondern wir sind in einer großen Geschichte eingebettet.
Ja, danke schön, Lothar Bublitz und Johannes Müllermann. Applaus für die beiden. Ja, wir sind Lernende. Wir haben ein paar Dinge gehört von denen, die uns geprägt haben. Die Bibelschule Brake, die Älteren unter uns, haben ja viel profitiert. Wir haben es gehört. Ihr seid oft in Brake gewesen, auch zu Familienfreizeiten. Eure Familien, eure Kinder wurden geprägt durch das, was geistlich vermittelt wurde. Ihr selbst habt so viel Ermutigung und Stärkung erlebt in dieser Zeit. Wir haben gehört, die Willow Creek Community Church in Chicago hat uns stark geprägt. Gerade was die Kleingruppenarbeit angeht in der Gemeinde. Hauskreise, Dienstgruppen, Gabenseminare, missionarische Seminare. Ganz stark hat uns das geprägt. Und auch die Saddleback Church in Los Angeles, bei Los Angeles, war eine ganz prägende Zeit für uns gewesen. Leben finden, unser Seelsorgeprogramm kommt von daher. Und wir sind schon so lange damit unterwegs und haben so viel Gutes und Segensreiches dadurch erfahren. Das hat die Matthäus-Gemeinde zu so einer Art Pilotgemeinde gemacht. Und immer wieder kommen Gemeindedelegationen, melden sich an und sagen, wir wollen eure Gottesdienste miterleben und wir wollen Zeit mit euch haben. Erzählt uns mal, was habt ihr erlebt? Warum habt ihr das so gemacht? Was können wir davon lernen? Immer wieder, regelmäßig. Und das bewegt uns auch sehr, denn es ist ja nicht so, dass wir irgendwie sagen, hier, guck mal, wir sind diejenigen und wir sind der Nabel der Welt, sondern es ist eine Segensspur, die Gott gelegt hat, durch dieses Erbe. Und es ist nicht nur ein Segen, von dem wir und die Generationen hier profitieren, sondern es ist auch ein Segen, es sind Segenslinien, die weitergehen auch in das Land hinein. Und Matthäus hat eben deswegen auch diese Leuchtturmprojekte, das Zuhause für Kinder zum Beispiel, oder auch andere, der Winterspielplatz zum Beispiel, auch andere. Und wir sind so etwas wie diese Stadt auf dem Berge, von dem wir schon gehört haben, an dem Visionssonntag vor einigen Wochen. Also wir haben immer gelernt in der Matthäus-Gemeinde und wir bleiben Lernende. Und wenn wir Lernende bleiben, dann werden wir uns auch gut weiterentwickeln und dann werden wir auch in der Zukunft Gemeinde bauen können. Und das ist uns wichtig. Wenn man so in die Menschheitsgeschichte schaut, also die Anthropologen, die sprechen von zwei unterschiedlichen Menschengruppen. Da gibt es auf der einen Seite die Jäger- und die Sammlerkulturen. Habt ihr schon mal gehört, ne? Jäger und Sammler. Ich bin ein Jäger und Sammler. Und dann gibt es auch die Hirten- und Bauernkulturen. Und beides ist auch wichtig. Wir haben auch gefragt, welche Impulse können wir sammeln? Nach welchen Impulsen können wir nachjagen? Was können wir aufnehmen und fruchtbar machen für die Gemeindearbeit, damit wir Gemeinde im Sinne Jesu weiterbauen? Wir haben eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung ist, wir bleiben nicht bei unserem Status quo, was so ist. Und das soll so bleiben, für alle Zeit genau so. Sondern wir haben gesagt, wenn wir wachsen wollen, dann muss es weitergehen. Und weitergehen ist ein dynamischer Begriff. Wachstum ist etwas Lebendiges, Dynamisches. Da kannst du nicht sagen, ich will aber so bleiben, wie ich bin. Ich meine, deswegen tun wir doch so viel, damit wir wieder jünger aussehen, oder? Weil wir merken, wir können den Status quo nicht halten. Also das heißt, es geht weiter. Das ist der Lauf der Zeit. Und das Neue, das sich bewährt hat, das hilfreich war, das haben wir gepflegt, das haben wir wachsen und gedeihen lassen. So waren wir unterwegs gewesen. Und so, das ist meine Überzeugung, wird es auch und soll es auch zukünftig sein. Es gab und es gibt immer Sammler und Jäger und es gab und es gibt auch immer Hirten und Bauern. Und so können wir sagen, sind wir ein Volk von Sammlern und Jägern und Hirten und Bauern. Du kannst dir ja mal überlegen, was du bist. Vielleicht bist du auch beides und hast beides so in dir. Impulse von damals, Impulse von heute. Und die jüngere Generation, die Gemeindearbeit verantwortet, die wird euch mit hineinnehmen. Wir haben ja Impulse auch gegenwärtig bis hin nach Singapur, wo eine Gemeinde uns hier in Deutschland auch prägt. Und das werdet ihr alles noch mitbekommen und auch weiter hören. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das gut weitergeht. Drei Impulse möchte ich euch heute mitgeben zu diesem Thema lernende Gemeinde. Erstens von Jesus lernen, zweitens von den Nachfolgern Jesu lernen und drittens aus Fehlern lernen. Okay, das Erste, von Jesus lernen. Und ich lese euch einen Bibelvers vor, Matthäus 11, oder zwei sind es, Matthäus 11, 29 und 30, nach der Hoffnung für alle. Da heißt es, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ich möchte noch einmal kurz beten. Ja, lieber Herr, wenn wir jetzt über dieses Thema Lernen nachdenken, dann möchte ich dich bitten, dass dein Wort uns hilft, zu verstehen, was das für uns persönlich bedeutet. Dass du uns motivierst durch deinen Heiligen Geist, uns in Bewegung setzt und wir etwas Gutes herausziehen können aus dem, was du uns sagst und es uns hilft, so zu werden, wie du uns haben willst. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für dein Reden. Amen. Also, wenn ich das jetzt ernst nehme, was wir gerade gehört haben, Matthäus 11. Jesus sagt, lernt von mir. Lernt von mir. Jesus nachfolgen als Christenmensch bedeutet also, sich der Führung von Jesus zu unterstellen. Sich von ihm leiten zu lassen. Von ihm zu lernen. Was heißt das? Es heißt hören, was er sagt. Es heißt achten darauf, was er deutlich macht. Es heißt ausrichten hin auf die Ziele, die er meinem Leben gibt. Das kann man ja trotzdem fragen, ja, aber was ist denn das konkret? Und ich möchte das sagen, aus meiner Sicht, es bedeutet konkret das Wort Gottes lesen. Und zwar das Wort Gottes lesen, so wie Jesus mit dem Wort unterwegs war. Wie Jesus hineingetaucht ist in dieses lebensschaffende Wort von Gott. Wenn ich so überlege, wir haben so eine Bibel-Online-Lesegruppe, die richtig dreistellig angewachsen ist, wo Menschen aus der Gemeinde, auch viele Jüngere sagen, jeden Tag lese ich einen Abschnitt der Bibel. Finde ich klasse. Wir haben Hauskreise, die Gottes Wort mit hineinnehmen ins Leben. Finde ich klasse. Wir haben den Bibelkreis, das Bibelstudium, wo wir auch hineingehen in das Wort Gottes. Finde ich auch klasse. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das tun können, in dem Wort Gottes zu lesen, mit ihm verbunden zu sein, so wie Jesus in diesem Wort verwurzelt war. Es bedeutet auch reden mit Gott, mit dem Vater, so wie Jesus mit dem Vater geredet hat. Dran zu bleiben, das Herz auszuschütten, alles ihm zu sagen. Es bedeutet, die Bereitschaft, auch das Gehörte umzusetzen, dem zu folgen, so wie Jesus gehorsam war und dem folgte, was Gott ihm gesagt hat. Und das hat er getan. Und wir dürfen ganz viel lernen von Jesus. Das bedeutet Jesus nachfolgen. Du kannst selber noch überlegen, was du für Gedanken hast. Aber das sind auf alle Fälle Dinge, die das konkret machen können, wo du im Alltag mit leben kannst. Das kostet Zeit, ja, ich weiß. Das kostet Disziplin, ja, ich weiß. Das fordert vielleicht auch ein Umdenken, ja, ich weiß. Aber nur so geht es, damit du auf einer guten Spur bleibst, damit du nachfolgst und nicht herumirrst. Das ist ein Unterschied. Christen sind nicht herumirrer. Manchmal sind Christen ein bisschen irre, aber das ist normal, irre sind auch Menschen. Aber wir sind Nachfolger. Wir folgen nach. Das ist das Entscheidende. Und damit dies gelingt, damit wir überhaupt nachfolgen können, damit wir mit Jesus verbunden bleiben können, schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist, damit wir ihm im Herzen vertrauen können. Und dieser Heilige Geist, der erinnert uns an die Worte Jesu, der hilft uns zu verstehen, was diese Worte bedeuten, die wir lesen. Der nimmt uns an die Hand und führt uns in die Tiefe, in die Weite, in das Verstehen hinein, in die Erkenntnis des Wortes Gottes, in die Erkenntnis dessen, wer Gott eigentlich ist. Er gibt uns Kraft und Disziplin. Also wenn du ein Problem mit Disziplin hast, was Bibellese angeht, was Gebetsleben angeht, dann brauchst du den Heiligen Geist. Der Motor ist. Dann brauchst du den, der dein Inneres so verändert, dass du dich besser fokussieren kannst und damit du dann auch das tatsächlich in der Praxis mit guten Gewohnheiten einüben kannst, was du brauchst, um auf dieser Spur zu bleiben, damit du vom Hören zum Leben gelingen kannst. Und interessant ist das, was Jesus auch hier sagt, wenn wir lernen, dann beruhigt sich unser Herz. Wenn wir lernen, dann findet ihr, so heißt es, wenn Jesus uns lehren darf, dann findet unser Herz Ruhe. Ruhe für unser Leben. Hey, das ist cool. Ich meine, was reibt uns nicht alles auf? Was stresst uns nicht alles? Was belastet uns nicht alles? Auch alles das, was so über uns hinüberschwappt, ja, auch alle Informationen, die globalisiert über uns herüberrollen, was alles so passiert in der Welt, wo wir uns ja gar nicht entziehen können von diesen Tatsachen. Aber es ist eine Last, die auf unserem Herzen liegt, die uns die Ruhe raubt. Von Jesus lernen, mit ihm stille vor Gott zu werden. Sein Wort als Lebenselixier aufzunehmen, beruhigt das Herz, weil es Frieden schafft, weil es in die Freude führt, in eine tiefe Freude, die über das oberflächlich Banale hinausgeht, weil es in die christliche Freiheit führt. Das ist die Schule Jesu. Und die Schule Jesu, die tut uns wirklich gut. Und dieser Lehrer Jesus, er ist behutsam, er ist verständnisvoll, er ist geduldig. Das muss er mit mir auch sein. Und vielleicht brauchst du das auch, dass er geduldig ist, behutsam ist. Keine Herablassung, keine Demütigung, keine Beschämung. Das gibt es sonst in dieser Welt, aber nicht bei Jesus. Als lernende Gemeinde sind wir zunächst einmal aufgefordert, Jesus vor allem anderen unseren Meister und Lehrer sein zu lassen. Von ihm zu lernen heißt ihn an die erste Stelle zu setzen. Meine Frage an dich ist, bist du bereit dazu? Von Jesus lernen. Nun, an zweiter Stelle steht das Lernen von Vorbildern. Wir haben das eben von Johannes Müller in dem Video gehört. Wir lernen voneinander, wir geben das weiter, was Gott uns anvertraut hat, und wir geben es an andere weiter. Und es ist jetzt nicht nur in Familien gedacht für Kinder und Kindeskinder, sondern auch Freunde und Menschen an unserer Seite, die Älteren den Jüngeren und die Jüngeren die noch Jüngeren, und so geht es weiter. Wir tragen das weiter, was Gott uns gibt. Wir lernen von Vorbildern. Was sind Vorbilder? Das sind Menschen, die uns als gute Beispiele vor Augen stehen. Hast du solche Vorbilder? Menschen, die dir vor Augen stehen, die für dich Vorbilder sein können, deshalb, weil sie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden. Weil sie dir helfen, hineinzuwachsen in das Bild, das Gott von dir hat. Weil ich sage mal, worum geht es denn? Es geht ja nicht irgendwie so einen Matthäus-Christen zu formen oder Christ XY zu formen nach irgendwelchen theologischen Grundlegungen, sondern es geht darum, dass wir mehr so werden, wie Gott uns haben möchte. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das nennen wir, mancher kennt dieser Begriff, Heiligung oder Jüngerschaft. Das ist dieser Prozess der Entwicklung, diese Dynamik, von der ich vorhin gesprochen habe. Dafür brauchst du Vorbilder. Und wir haben es schon angedeutet gehört, Paulus selbst redet ja in dieser Weise von seinem Vorbildzeugnis, das er hat. Da heißt es in Philipper 4, Vers 9, haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe, und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Ja, das klingt vielleicht vermessen, wenn ich sage, nehmt mich zum Vorbild. Das klingt vielleicht vermessen, wenn du sagen würdest, nimm mich zum Vorbild. Paulus sagt das aber. Paulus sagt, richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe. Gibt es eigentlich so einen Nachweis, so einen Beleg dafür, dass das, was jemand anderen weitergibt, gut ist im Sinne Jesu? Gibt es so eine Art Beweis oder wie soll ich sagen, so eine Art Nachweis, ob das, was jemand weitergibt, im Segen Gottes ist, nach seinem Willen? Ja. Überleg mal, gibst du einen Nachweis dafür? Und wenn ja, was? Was ist das? Woran kann man sehen, ob das, was jemand anderen weitergibt, gut ist? Im Sinne Jesu. Ich meine, es ist die geistliche Frucht. Es ist die geistliche Frucht, die man sehen kann. Also ich könnte auch sagen, das Ergebnis, die Wirkung. In der Bibel heißt es, wenn ihr ein Menschenleben euch anschaut und wenn ihr ein Menschenleben quasi beurteilen wollt, danach, ob es Saat war, die gesät wurde, wo etwas Gutes hat wachsen können, dann schaut euch ihr Ende an. Die Wirkung, die Auswirkung, die Frucht. Das heißt, das, was an Gutem, was geistliche Frucht ist, ist das, was den Menschen dient, nicht was sie beschädigt, was sie aufbaut, was Vertrauen zu Gott schafft und fördert, was sie in der Gemeinschaft mit Jesus hält, dass sie bei Jesus bleiben können, was im Einklang steht mit der Botschaft des Evangeliums, mit dem, was Gott in seinem Wort sagt. Denn ich sag mal, wir haben nichts Besseres und Grundlegenderes als dieses Fundament der Offenbarung Gottes, sodass wir prüfen können anhand dieses Wortes, was dem Willen Gottes entspricht. Ich meine, dafür ist im Übrigen wichtig, dass ich mich im Worte auskenne. Und da merken wir, hier schließt sich auch wieder ein Kreis, ja? Also mit Jesus verbunden zu leben, haben wir gehört, heißt auch danach zu fragen, was er möchte. Und danach zu fragen, was er möchte, das heißt, ich bin auch vertraut mit dem Wort Gottes. Und prüfen zu können, was gut oder nicht gut ist oder ob jemand ein Vorbild für mich sein kann anhand des Wortes Gottes, bedeutet, ich kenne auch das Wort Gottes. Ja, wie soll ich es denn sonst prüfen können? Bin ich zu Hause im Wort Gottes? Lese ich im Wort Gottes? Bin ich mit anderen unterwegs? Wir haben gehört über die Möglichkeiten, die es da gibt. Und alles, was diesem Beleg Gottes, diesem Nachweis Gottes in der Wirkung, in der Konsequenz nicht entspricht, können wir auch getrost vergessen. Ist vielleicht nett, aber ist nicht nötig. Ist nicht wichtig. Und ist nicht wirklich das, was wir brauchen. Suche dir geistlich geprägte Menschen, das möchte ich dir sagen. Suche dir geistlich geprägte Menschen und du wirst Frieden dabei erfahren. So verheißt es Gott selbst. Suche dir geistlich geprägte Menschen, die mit dem, was sie sagen und was sie leben, in diesem Sinne Vorbilder für dich sein können. Versuche dich an ihnen zu orientieren. Kann ich auch fragen, mit welchen Menschen hast du Gemeinschaft? Welchen Menschen erlaubst du, dich und dein Leben zu prägen? Welchen Raum gibst du Menschen? Und sind das Vorbilder, denen du gerne nacheiferst? Wenn es im Sinne Gottes ist, wirst du Frieden dabei erfahren, sagt Paulus. So verspricht er es. Und ich denke, er hat recht damit. Es gibt ja Menschen, die sind vielleicht auch nett und das ist, ja, ist alles schön und gut. Aber ich sag mal, es tut einem nicht gut. In der Seelsorge sprechen wir von toxischen Beziehungen. Das ist ein bisschen krass formuliert, aber toxisch heißt, es sind Beziehungen, die mir nicht gut tun, weil sie im Grunde wie so ein schleichendes Gift etwas behindern, beschädigen oder gar zerstören können. Das kann unter Umständen richtig krass sein und richtig weit gehen bis in Lebensgemeinschaften hinein. Was sind Vorbilder? Was sind Menschen, die geistlich geprägt sind, die mir gut tun? Wen stellt dir Gott als geistliches Vorbild vor Augen? Wem möchtest du folgen? Mit wem möchtest du Gemeinschaft haben? Und dann aus Fehlern lernen. Zu lernen bedeutet, Fehler machen zu dürfen. Niemand kann lernen, wenn er nicht auch dazu bereit ist, anzunehmen, dass nicht immer alles gelingt. Oder? In der Schule ist das so. Schule heißt ja auch lernen und man ist natürlich bemüht, immer gute Noten zu haben. Ich bin ja froh, also ich persönlich bin froh, ich habe es ja auch noch anders, ich musste auch noch in die Ecke gehen. Ne? Also das Schlagen mit dem Rohrstock habe ich nicht mehr erlebt in der Schule, aber die Beschämung im Sinne von ab in die Ecke kannte ich auch noch. Ich bin ja froh, dass sich das ein Stück verändert hat. Ich will nicht über die negativen Pädagogikfolgen, die wir dann wiederum auf der anderen Seite haben, jetzt lamentieren. Aber ich sag mal, dass diese Art von Bestrafung und Beschämung überholt ist. Aber es gibt auch in unserer Matthäus-Geschichte Fehlentscheidungen, ihr Lieben. So wie wir das von Lothar Bublitz und Johannes Müller eben gehört haben. Es ist nicht so, dass wir uns immer richtig entscheiden oder dass wir nicht auch Fehler machen oder dass wir nicht auch lernen müssen, auch durch Scheitern hindurchgehen müssen. Das ist in meinem Leben auch so und das wird in deinem Leben, ich denke, genauso sein. Aber Gott ist barmherzig. Gott ist geduldig mit uns. Wir haben es eben gehört, Matthäus 11. Ich gehe behutsam mit euch um, sagt Jesus. Ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemand herab, sagt Jesus. Wie toll ist das, dass er als Lehrer so mit uns umgeht und nicht sagt, ich habe den Stock schon da. Jetzt, ne? 1 und 1 sind 3. Zack. Ja, so nicht. Ich möchte dich fragen, erlaubst du dir eigentlich Fehler zu machen? Coole Frage, ne? Erlaubst du dir eigentlich zu scheitern? Erlaubst du dir, dass nicht immer alles perfekt, vollkommen vorzeigehaft ist? Sei du mit dir selbst auch in dieser Weise barmherzig, wie Jesus mit dir barmherzig umgeht. Das wünsche ich mir für dir, für dich und für mich, dass wir dahin kommen. Und lege das Vollkommenheitsstreben so aus eigenem Antrieb ab, weil es tut nicht gut. Es tut dir nicht gut und es tut auch den Menschen an deiner Seite nicht gut. Es legt dir Lasten auf. Es legt anderen Lasten auf. Und weißt du auch, es raubt dir die Lebensfreude. Mit Gelassenheit von Gott und mit Barmherzigkeit geht es viel besser. Viel besser. Okay, aber ich möchte dich gleichzeitig ermutigen, sei bereit, Korrektur anzunehmen. Sei bereit, auch Kritik, konstruktive, positive Kritik anzunehmen. Besonders wenn sie von Gott durch das Reden seines Heiligen Geistes in deinem Leben erfolgt. Ja, und manchmal ist dieses Reden Gottes durch den Heiligen Geist auch das Reden durch die eigene Frau oder durch den eigenen Mann oder durch die Kinder oder durch die Freunde. Manchmal vielleicht auch durch den Pastor, ich weiß das nicht, durch irgendwen, so wie Gott eben spricht. Im Buch der Sprüche gibt es einen richtig coolen Hinweis darauf, wie es so mit diesem Lernen aus Fehlern und den Umgang damit sein kann. Da heißt es in Sprüche 3, 11 und 12, mein Sohn, meine Tochter, wehre dich nicht, wenn der Herr dich streng erzieht. Sei nicht aufgebracht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge, so wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. Krass, ne? Also das sollte man ja nicht als Waffe nehmen, wen der Herr liebt, den züchtigt er und deswegen züchtige ich dich jetzt auch. So dieses autoritäre Gehabe, ja, mancher Generationen vielleicht vor uns, das meine ich damit nicht, sondern die Bereitschaft, Korrektur anzunehmen, die Bereitschaft, Kritik anzunehmen, weil er aus Liebe, weil er uns gern hat, korrigieren muss an der einen oder anderen Stelle. Gott hat dich und mich gern, ganz bestimmt. Da musst du nicht dran zweifeln. Das erlebst du, wenn du mit ihm unterwegs bist, an seinem Wirken. Du erlebst das an seinem Reden. Du erlebst das an seiner Gnade, die er dir schenkt. Du erlebst das an seinem Segen, die er dir und auch den Menschen an deiner Seite mitgibt. Aber hören wir den Schuss, wenn er schießt? Sehen wir die Signale, die er uns gibt, damit wir innehalten und korrigieren, was vielleicht nicht in Ordnung ist? Manchmal muss er einschreiten, ihr Lieben, um uns zu bewahren. Manchmal muss er Stopp setzen, um uns zu beschützen. Manchmal geht es nicht anders, als dass er uns, wenn wir uns auf den Sockel gestellt haben, von diesem Sockel wieder runterholt und dafür nutzt er auch die Krisen in unserem Leben, die Erschütterungen in unserem Leben, auch vielleicht sogar manche Lasten in unserem Leben. Ja, auch das gehört mit dazu. Manchmal muss es auch göttliche Strenge sein. In unseren Augen Strenge, weil wir ja wie das Kind auf dem Boden sagen, ich will aber haben und das muss so und so sein. Und Papa sagt nein, göttliche Strenge. Göttliche Strenge, damit wir aufhören, einen falschen Weg zu gehen, damit wir erkennen und wachgerüttelt werden und uns immer wieder korrigieren lassen. Aber immer, immer ist es seine unermessliche Liebe uns gegenüber. Die Strenge Gottes geht niemals ohne die Liebe, die er hat für uns. Das macht er deutlich, auch in Sprüche 3. Wen der Herr liebt, den erzieht er. Wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge, so wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. Okay? Bist du bereit, Gottes Korrektur anzunehmen, wenn sie in deinem Leben nötig ist? Jetzt sag nicht so schnell ja, musst du dir genau überlegen. Bist du bereit, Gottes Korrektur anzunehmen, wenn sie in deinem Leben nötig ist? Lerne aus dem Erbe deiner Matthäusgemeinde. Das haben wir versucht, euch so mitzugeben. ohne dass sich irgendwer auf die Schultern klopfen könnte, sondern weil wir miteinander einen Weg hier gehen und weil wir lernen von den Vorderen und weil wir es den Nachfolgenden weitergeben wollen und dass diese Segenslinie Gottes weitergehen darf. Lasst uns lernen von dem Erbe der Gemeinde. Es gibt einen französischen Dichter und Maler, Picabia hieß der, der hat einmal folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, der Kopf ist rund, ja, oder eiförmig. Meiner ist eiförmig. Ich habe einen Eierkopf, Entschuldigung. Kann man von vorne nicht so sehen, aber von der Seite. Deswegen gucke ich auch mal so, damit ihr nicht so. Also der Kopf ist rund, wisst ihr warum? So hat er gesagt, damit das Denken die Richtung ändern kann. Finde ich gut. Ich liebe ja solche Sprüche. Also, ne? Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Nehmt das mal so mit als ein Bild, das ist manchmal wirklich nötig, auch die Richtung zu ändern, also umzudenken, neu zu lernen, neue Gewohnheiten, neue Gepflogenheiten, neue Rituale einzuüben, damit wir auf dieser guten Spur bleiben, auf die Gott uns stellt. Ich lade dich ein Teil unserer Lerngemeinschaft zu sein, indem du erstens von deinem Meister und Lehrer Jesus lernst. Indem du zweitens an guten geistlichen Vorbildern dich orientierst und dich mit solchen umgibst. Und indem du drittens Gottes barmherzige Kritik und Korrektur bereitwillig annimmst. Um zu der Frau oder der Mann zu werden, den Gott aus dir machen möchte. Und dafür bete ich jetzt. Lieber Herr Jesus, so danke ich dir für dein Wort, das du uns heute Morgen gesagt hast. Und ich bitte dich, dass du das Unmögliche möglich machst. Dass wir lernen, dass wir sogar aus unserer Geschichte lernen, aus unseren Fehlern lernen. Dass wir dich als Meister und Lehrer akzeptieren in unserem Leben und dir nachfolgen. Und dass wir uns mit Menschen umgeben und auf Menschen achten, die gute geistliche Vorbilder sein können. Danke, dass du das ermöglichst. Dass du uns dazu befähigst durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Und danke für das, was du uns heute mitgegeben hast. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.